NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. US-Präsident Donald Trump, immer für eine Überraschung gut, ist auf seiner ersten Auslandsreise von Saudi-Arabien kommend in Israel eingetroffen. Die SPD stellt ihr Eckpunktepapier vor und schon im Vorfeld gibt es Unstimmigkeiten und Europa beschäftigt sich mit dem Überleben Griechenlands und mit dem EU-Austritt Großbritanniens. Dies sind nur einige unserer Themen heute. US-Präsident Donald Trump ist am Vormittag in Israel eingetroffen, der zweiten Station seiner ersten Auslandsreise, die ihn zuvor schon nach Saudi-Arabien geführt hatte. Ging es in Saudi-Arabien vor allem um die Bekämpfung des Terrors, so steht in Israel das Verhältnis zu den Palästinensern im Mittelpunkt. Die Reise nach Israel ist hochsensibel. Die Begeisterung der konservativen Israelis für Trump ist Ernüchterung gewichen und Fettnäpfe gibt es zuhauf. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
US-Präsident Trump mit schwarzer Kippa auf dem Kopf lehnt sich mit der rechten Hand gegen die Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem im Gebet. Das sind die Bilder, die vom ersten Besuchstag des US-Präsidenten um die Welt gehen. Inhaltlich hat Trump in Jerusalem an seine Rede vor arabischen Staatschefs in Riad angeknüpft. Die Bedrohung durch Iran ist sein Thema auf diesem Teil der Reise. Auch in der Pressekonferenz mit Israels Staatspräsident Rivlin.
There is a growing realization among your Arab neighbors.
Eure arabischen Nachbarn verstehen zunehmend, dass sie mit euch gemeinsame Interessen haben, wenn es um die Gefahr geht, die von Iran ausgeht. Zweifelsfrei eine Bedrohung.
There is no question about that.
Und wenig später legt Trump noch einmal nach.
Most importantly, the United States and Israel.
Am wichtigsten ist, dass Israel und die USA übereinstimmen, dass Iran nie in den Besitz einer Atombombe kommen darf, niemals. Und dass Iran seine tödliche Unterstützung von Terroristen und Milizen einstellen muss, unverzüglich. Mit der Warnung vor Irans Machtstreben in der Region kommt Trump dem israelischen Regierungschef Netanyahu entgegen. Beide verstehen den Kampf gegen Extremismus als notwendige Konfrontation mit Iran. Sie haben alle Nationen aufgerufen, Terroristen und Extremisten zu vertreiben. Sie haben die Kräfte der Zivilisation aufgefordert, sich den Kräften der Barbarei entgegenzustellen. Mr. President, seit 69 Jahren macht Israel genau das. Wir halten Stellung an den Frontlinien der Zivilisation. Wir bekämpfen Terrorismus. Die Frage ist, wenn Trump seinem israelischen Gastgeber so weit entgegenkommt, wird er Zugeständnisse verlangen in der Frage des Konflikts mit den Palästinensern? Passanten in Jerusalem sind skeptisch, ob der US-Präsident etwas erreichen kann. Es gibt immer eine Möglichkeit für Frieden, wenn auch die andere Seite dazu bereit ist. Wir wollen Frieden. Wenn sie bereit dazu sind, gut. Wenn nicht, dann leben wir unser Leben weiter.
Wir leben unsere Leben normal. Continue on.
I think you have to be a very, very smart man or a magician to accomplish that.
Du musst schon sehr schlau sein oder ein Zauberer, um das zu erreichen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, es beiden Seiten recht zu machen. Du kannst einen Status quo erreichen, aber es nicht jedem recht machen.
You can't please everyone.
I stand in the hopes.
Ich habe die Hoffnung, dass Trump, wie er sagt, ein Mann des Wortes ist und dass er bei seinem Versprechen bleibt und die Botschaft von Tel Aviv in die ewige Hauptstadt verlegt, Jerusalem.
To the eternal capital it belongs in. Jerusalem.
Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Ben-Gurion hatte Trump von einer historischen Möglichkeit gesprochen.
Now we must work together to build a future.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten für eine Zukunft, in der die Nationen der Region in Frieden leben und all unsere Kinder können aufwachsen, befreit von Terrorismus und Gewalt.
And grow up free from terrorism and violence.
Schon jetzt ist klar, der entscheidende Besuchstag wird morgen sein. Dann fährt Trump auf dem Weg zum palästinensischen Präsidenten Abbas in Bethlehem am israelischen Sperrwall vorbei, einer 9 Meter hohen Mauer. Später hält der US-Präsident eine Grundsatzrede im Israel-Museum in Jerusalem.
Thorsten Teichmann aus Tel Aviv. Die erste große Auslandsreise führt Donald Trump weg von Washington, wo es derzeit nicht so gut für ihn läuft. Aber auch in Saudi-Arabien und nun in Israel steht Trump unter genauer Beobachtung, auch weil er seine Position zum Islam beispielsweise bereits einmal deutlich geändert hat. Sabrina Fritz, die Trump auf dessen Reise begleitet, kommentiert.
Am 4. Juni 2009 hielt Barack Obama eine Rede in der Universität von Kairo. Fast auf den Tag genau, 8 Jahre später, wendet sich wieder ein US-Präsident an die arabische Welt. Doch die Adressaten sind andere. Während Obama vor Studenten sprach, nahm es Trump mit Königen, Diktatoren, religiösen Führern und Präsidenten auf. Einige von ihnen unterstützen selbst Terrororganisationen, andere verfolgen Juden oder unterdrücken Frauen, wie der saudische Gastgeber. Doch kein Wort der Kritik kam über die Lippen des Präsidenten. Er war hier, um einen Deal abzuschließen, da kritisiert man nicht die Familienverhältnisse. Donald Trump ist auf einer Mission, auf einer ganz großen. Es geht um Frieden, nicht nur im Nahen Osten, nein, gleich auf der ganzen Welt. Nach dem Motto, was ist noch besser als Präsident der Vereinigten Staaten zu sein? Der Retter der Welt. Vor allem, weil das Leben im Weißen Haus viel komplizierter ist als gedacht. Einfach ist es auch nicht, den Terror zu bekämpfen. Das sollte Trump nicht unterschätzen. Dennoch verdient seine Initiative Respekt. Er will dem Terror den Geldhahn zudrehen, das ist richtig. Denn ohne Geld keine Waffen, kein Lohn für übergelaufene Soldaten, keine Organisation. Ob sich die Anwesenden nun tatsächlich daran halten, hängt viel vom saudischen König ab. Dieser hat sich als echter Verbündeter dem Präsidenten angeboten. Es ist auch ein Test, wie viel Einfluss der Monarch in der arabischen Welt hat. Bislang hat Trump auf seiner Reise keine Fehler gemacht. Sie ist allerdings auch erst 2 Tage alt. Er hat jedes Mikrofon gemieden und seine Tweets sind so harmlos wie die Kindergartenbesuche der First Lady. Man kann es nicht anders sagen, der Präsident gibt sich Mühe. Es ist eine interessante Wendung. Während er seit seiner Kandidatur das Ausland vor allem als Bedrohung dargestellt hat, gefällt er sich jetzt in der Rolle des hofierten Gastes. Doch schöne Empfänge sind das eine, Ergebnisse das andere. Sonst ergeht es ihm wie Obama, der bekam in seine ausgestreckte Hand gleich den Nobelpreis gedrückt und schlich am Ende als gescheiterter Friedenspolitiker aus dem Weißen Haus. Einen Fehler hat Präsident Trump schon begangen, er hat einen wichtigen Spieler kaltgestellt, den Iran. Der Terror hat viele Väter und will man ihn besiegen, muss man mit allen verhandeln. Die US-Regierung macht aber allein Teheran für das Chaos im Mittleren Osten verantwortlich. Mit Hassan Rouhani ist aber gerade ein Präsident wiedergewählt worden, der auf den Westen zugehen will. In der Festung Saudi-Arabien, den Iran aufzufordern, den Menschen ein freieres Leben zu ermöglichen, ist geradezu lächerlich. Das wäre wie wenn Donald Trump Deutschland auffordern würde, doch endlich mehr für den Umweltschutz zu tun. Die einseitige Freundschaft mit den Saudis könnte die gut gemeinte Friedensinitiative gefährden.
Sabrina Fritz kommentiert. Die SPD braucht keinen politischen Gegner, um gegen Widerstände ankämpfen zu müssen. Heute stellten die Sozialdemokraten ihr Eckpunktepapier vor, mit dem Martin Schulz als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Die Vorstellung des Papiers geriet jedoch schon im Vorfeld so problematisch, dass nun vor allem darüber spekuliert wird, ob die SPD denn wirklich noch geschlossen hinter ihrem Kandidaten steht. Im Papier geht es um Bildung und auch um innere Sicherheit. Die Debatte dreht sich um Zuversicht und Siegeswillen. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
71 Seiten umfasst das Wahlprogramm der SPD unter dem Titel »Mehr Zeit für Gerechtigkeit bisher«. Aber es fehlen noch Details aus 2 wichtigen Themenbereichen, der Renten- und der Steuerpolitik. Die sollen erst in einigen Wochen folgen. Worum es den Sozialdemokraten geht, sagt Generalsekretärin Katharina Barley.
Es geht in diesem Programm um mehr Gerechtigkeit in Deutschland. Wir leben in einem starken, in einem wirtschaftlich erfolgreichen Land. Aber klar ist eben auch, dass dieser wirtschaftliche Erfolg nicht bei allen Menschen in gleichem Maße ankommt. Und dafür, dass sich das bessert, dafür steht traditionell die Sozialdemokratie.
So schlägt die SPD in ihrem Wahlprogramm vor, Familien stärker zu unterstützen. Zum Beispiel mit einer Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Studium. Die Partei setzt sich auch für mehr Investitionen in Bildung ein.
Deswegen sind wir dringend dafür, das Kooperationsverbot abzuschaffen. Der Bund muss in der Lage sein, massiv in die Bildung investieren zu können.
Die Sozialdemokraten befürworten in ihrem Wahlprogramm eine steuerliche Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Die gesetzliche Krankenversicherung soll zu einer Bürgerversicherung umgebaut werden, für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Beiträge wieder je zur Hälfte tragen sollen. Die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachliche Gründe will die SPD abschaffen. Ihre Generalsekretärin erklärt, wie ihre Partei den Gerechtigkeitsbegriff versteht.
Es geht nicht nur um den engen Begriff soziale Gerechtigkeit, sondern es geht um einen weiten Gerechtigkeitsbegriff. Denn auch Investitionen in die Zukunft tragen zur Gerechtigkeit bei, nämlich zur Generationengerechtigkeit. Unser Land kann nur dann wirtschaftlich stark bleiben, wenn wir jetzt in Forschung, in Bildung, in gute Infrastruktur investieren.
Die SPD will auch den ländlichen Raum stärker unterstützen als bisher. Der Staat müsse sich um Gesundheitsversorgung, Daseinsvorsorge und auch die Verkabelung mit Glasfaser kümmern. Ein weiteres Thema ist das Asylrecht. Die Sozialdemokraten bekennen sich dazu, es müsse aber eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber geben, betont Fraktionschef Thomas Oppermann. Um die Sicherheitslage zu verbessern, will die SPD 15.000 neue Polizisten in Bund und Ländern einstellen. Dies sei ein Programm, das Gerechtigkeit ganz nach oben stelle, sagte Barley.
Bisher ist es so, dass die 40% in unserem Land, die weniger verdienen, in den letzten 25 Jahren zum Beispiel nichts vom Lohnanstieg gehabt haben. Das darf nicht so bleiben.
Das Wahlprogramm wird jetzt weiter in der Partei beraten und ergänzt. Es soll dann auf dem Wahlparteitag am 25. Juni in Dortmund verabschiedet werden. Bis dahin wird die SPD auch ihre Pläne für die Renten- und Steuerpolitik eingefügt haben. Fraktionschef Thomas Oppermann zeigte sich zufrieden.
Wir haben heute ein starkes Programm verabschiedet. Ein Programm, das dafür sorgen wird, dass die Menschen in Deutschland sicherer leben können, dass unser Land moderner, aber auch gerechter wird. Das ist ein griffiges, ein sehr konkretes Programm. Die Bürger haben klare Alternativen zwischen SPD und Union.
Der eigentliche Wahlkampf kann also beginnen.
Thorsten Huhn aus Berlin. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Bekommt Griechenland bald dringend benötigtes Geld in Milliardenhöhe? Darüber beraten heute die EU-Finanzminister in Brüssel. Weitere Hilfsgelder nur bei weiteren Reformen, das ist die ganz grobe Linie. Aber heute gab es auch Lob eben für diese Reformen. Aus Brüssel Ralf Siener.
Ein seltenes Lob für Griechenlands Sparanstrengungen von Wolfgang Schäuble.
Das griechische Parlament hat ja nun die vereinbarten Maßnahmen beschlossen in der vergangenen Woche. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Und deshalb sieht der Bundesfinanzminister gute Chancen, dass es bei der Eurogruppensitzung in Brüssel grünes Licht gibt für eine Milliardenzahlung an Athen aus dem dritten Griechenland-Hilfsprogramm. Schäuble geht es darum,
die Voraussetzung zu schaffen, dass wir rechtzeitig auch die zweite Tranche ausbezahlen können.
Denn eine erneute sogenannte Grexit-Debatte, also ein Wiederaufflammen der Diskussion über einen Ausstieg Griechenlands aus dem Euro, will Schäuble vor der Bundestagswahl auf jeden Fall verhindern. Diese Debatte wäre aber programmiert, wenn Athen im Juli nicht seine fälligen Kreditrückzahlungen an die Europäische Zentralbank in Frankfurt und den Internationalen Währungsfonds in Washington leisten kann, und zwar in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro. Offen ist weiterhin, ob und wann sich der Internationale Währungsfonds am dritten Hilfspaket für Griechenland beteiligt. Denn der IWF hält Griechenlands Schuldenberg für untragbar hoch. Und die von den EU-Geldgebern für die nächsten Jahre unterstellten Haushaltsdaten für viel zu optimistisch. Schäuble gibt zu.
Der IWF hat eine Schuldentragfähigkeitsanalyse, die mit den europäischen Institutionen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Das ist der Stand der Dinge.
Die Beteiligung des IWF am dritten Griechenland-Hilfspaket, die Schäuble dem Bundestag 2015 als so gut wie sicher in Aussicht stellte, ist also alles andere als sicher. Der Internationale Währungsfonds besteht weiterhin auf einer Schuldenreduzierung, die auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für überfällig hält. Doch über Schuldenerleichterungen könne er mit seinen Euro-Finanzministerkollegen in Brüssel gar nicht verhandeln, betont Wolfgang Schäuble, denn dazu brauche er ein Mandat des Deutschen Bundestages, das er schlicht nicht habe.
Es gibt es nicht. Niemand will das auch. Deswegen ist das eine etwas verquere und allenfalls durch nicht genaue, sorgfältige Kenntnis zu erklärende Debatte.
Betont Schäuble in Brüssel an die Adresse Gabriels in Berlin. Die Entscheidung über Schuldenerleichterungen werde in der Tat erst im nächsten Jahr getroffen, wenn das dritte Hilfspaket für Griechenland auslaufe, unterstreicht Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem in Brüssel.
We've always said that the final concrete decision on extra debt relief measures will come at the end of the program, which is next year.
Allerdings verlangt der Internationale Währungsfonds schon jetzt spezifische Szenarien, wie eine Schuldenerleichterung aus EU-Sicht aussehen kann. Und darüber werde man sich heute in Brüssel Gedanken machen, kündigt Jeroen Dijsselbloem an. Es werde heute einen weiteren Griechenland-Deal geben, sprich eine Grundsatzentscheidung über eine weitere Milliardentranche aus dem dritten Hilfsprogramm. Aber das werde nicht der endgültige Deal inklusive Schuldenerleichterung für Griechenland sein, betont der Eurogruppenchef in Brüssel.
Ralf Siener aus Brüssel. Griechenland müht sich, aber es reicht nicht. Dieses Gefühl stellt sich immer wieder ein. Trotzdem geht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von einem baldigen Transfer der Milliarden nach Athen aus. Schließlich gibt es Reformfortschritte. Christian Buttgereit, geht es denn voran in Griechenland?
Ja, das kann man durchaus sagen. Vor allen Dingen Rentenreformen gab es ja schon viele. Die Rente wird jetzt wohl zum 15. Mal gekürzt, laut Rentnerverband. Ein Beispiel, eine Beamtin, die vor einigen Jahren noch 2.400 Euro Rente hatte, liegt jetzt bei 940 und da gehen nochmal 20% runter. Die Liberalisierung des Energiemarktes ist vorangekommen. Da werben jetzt private Anbieter um die Gunst der Griechen. Es gibt so etwas wie Wettbewerb und auch bei der Privatisierung gibt es ja Fortschritte. Einerseits der Hafen von Piräus, der an Chinesen verkauft wurde, dann die 14 Regionalflughäfen, die Fraport in langfristiger Pacht übernommen hat und in Kürze eben auch die Übernahme des Bahnverkehrs durch eine italienische Gesellschaft. Das sind Fortschritte, es geht natürlich nicht alles von heute auf morgen.
Es gibt Fortschritte, sagen Sie, aber wenn wir an die Rentner denken, und Sie haben das eben erwähnt, dann hat man mit dem Blick auf Griechenland und wissend, dass da etwas passieren muss, ja irgendwann das Gefühl, das kann man den, ich sage jetzt mal wirklich so deutlich, armen alten Menschen gar nicht mehr zumuten. Wie ist denn die Stimmung da?
Die Stimmung ist natürlich völlig unterirdisch, weil gerade diese armen alten Menschen wirklich arm sind. Das betrifft nicht nur die Rentner, es betrifft eben auch geringfügig Beschäftigte. Die vielen Arbeitslosen, bei 23% liegt die Arbeitslosenquote und bei den jungen Menschen fast bei 50%. Da gibt es wenig Perspektive und gerade viele junge Menschen haben das Land ja verlassen. Im Moment hat man so leichte Hoffnungsschimmer am Horizont. Das eine ist sicherlich die Tourismussaison, die 2017 richtig gut sein dürfte und durchaus positive Effekte durch die Privatisierung. Dadurch kommt nämlich wirklich frisches Geld ins Land und damit auch Investitionen und Aufträge für die heimische Wirtschaft.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann wartet Griechenland ja am Ende auch auf Schuldenerleichterung. Dazu müsste mehr passieren. Wo gibt es denn vor allem Nachholbedarf jetzt für Tsipras?
Also Nachholbedarf gibt es natürlich bei Reformen, die schon längst geplant sind und nicht vorankommen. Beispielsweise die Digitalisierung im Katasterwesen. Das hängt, weil es viele Einwände von Immobilienbesitzern gibt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man für Reformen letztendlich auch Personal braucht. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Im Moment ist es so, dass wenn 5 Menschen im öffentlichen Dienst in die Rente gehen, dann darf nur einer neu eingestellt werden. Dementsprechend veraltert ist dann die ganze Belegschaft und das sind nicht unbedingt die Menschen, die dann so reformfreudig sind oder das eben auch nicht mehr so können. Und da gibt es natürlich auch Reformen, wie etwa die Arbeitsmarktreformen, die der Regierung selbst gegen den Strich gehen. Sie muss sie aber anordnen. Und wenn da der zuständige Minister beispielsweise sagt, ich halte das eigentlich nicht für richtig, aber ich kann nicht anders, dann verstehen das manche Beamte als Aufforderung, wenn es der Minister schon nicht verhindern kann, dann können wir das wenigstens verzögern. Und dann schleppt sich so etwas mal dahin.
Christian Buttgereit aus unserem Studio Istanbul. Der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU, soll schnell in Angriff genommen werden, zumindest wenn es nach dem Willen der Europäischen Union geht. In Brüssel wurden heute die Forderungen für die Brexit-Gespräche festgezurrt. Losgehen soll es am 19. Juni, also 11 Tage nach der vorgezogenen Parlamentswahl der Briten. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
Der Ton verändert sich. Er wird schärfer, aber auch die Verständigung dürfte schwieriger werden zwischen Brüssel und London.
Slowly but surely, English is losing importance.
Langsam aber sicher verliert das Englische an Bedeutung, spottete EU-Kommissionschef Juncker vor einigen Wochen. Sein Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier hält sich an diesen Sprachtrend in harten Brexit-Zeiten. Die Verhandlungen,
ça va pas être business as usual, hein?
Kein alltägliches Geschäft.
Je suis partisan d'une grande transparence.
Ich bevorzuge größte Transparenz, mahnte Barnier, ein hochgewachsener Mann mit freundlichem Lächeln, in London gefürchtet wegen seiner harten Verhandlungstaktik. Die hatte der konservative Franzose schon als EU-Binnenmarktkommissar unter Beweis gestellt. Er setzte eine schärfere Bankenregulierung durch, als Reaktion auf die Finanzkrise, die in London ihren Anfang nahm. Schon damals tobte die britische Regierung. Barnier gilt den Briten als rotes Tuch. Lässt es Barnier auf ein Scheitern der Verhandlungen ankommen?
Ce n'est pas mon option. Mon option est de réussir.
Für Barnier steht das offenbar nicht zur Debatte. Für ihn geht es um den Erfolg, sagt er. Richtig los geht's mit den Verhandlungen am 19. Juni nach den Parlamentswahlen in Großbritannien. Der erste große Verhandlungsbrocken ist Barnier wichtig genug, um ihn auch auf Englisch vorzustellen.
Citizens first. Citizens first.
Welche Rechte haben EU-Bürger auf der Insel? Was dürfen britische Bürger noch in der EU? Und welche finanziellen Verpflichtungen müssen noch abgearbeitet werden? Erst wenn das geklärt ist, geht es um die Zukunft. Barnier schaut nicht allzu pessimistisch nach vorn. Je früher man sich über die Einzelheiten der Scheidung einig werde, desto besser für die freundschaftlichen Beziehungen danach. Barnier winkt schon mit einem Angebot, das die Streitlust der Briten dämpfen soll. Über ein künftiges Freihandelsabkommen mit der EU könne schon zum Jahresende verhandelt werden. Das wünscht sich vor allem die britische Wirtschaft, denn der Handel mit der EU würde dadurch enorm vereinfacht. Dazwischen liegen schwierige Monate. Schon der Start dürfte holprig werden. EU-Kommissionschef Juncker und die britische Premierministerin May behakten sich mit gegenseitigen Vorwürfen. Dazu ein Streit ums Geld. Brüssel droht mit einer gepfefferten Abschlussrechnung. Der britische Außenminister Boris Johnson macht eine Gegenrechnung auf, erhebt Anspruch auf einen Teil der Brüsseler EU-Immobilien. Der Brexit am Ende
a titanic success.
Ein riesiger Erfolg für sein Land. Ob das so sein wird? Offen. Jean-Claude Juncker bleibt kämpferisch.
Wir machen weiter.
Michel Barnier muss jetzt wohl erstmal die Wogen glätten, bevor sachlich über die Scheidung verhandelt werden kann. Vor allem aber über die Zeit danach.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Haben die Behörden im Fall des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri versagt? Dieser Frage soll jetzt ein Untersuchungsausschuss nachgehen, auf den sich die Berliner Regierungskoalition von SPD, Linken und Grünen verständigt hat. Bei dem Attentat an der Berliner Gedächtniskirche waren kurz vor Weihnachten 12 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem wurden zahlreiche Pannen vor allem bei der Zusammenarbeit von Behörden bekannt, offenbar auch Manipulationen der Ermittlungsakten. Aus Berlin, Christoph Reinhardt.
5 Monate nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz geht die Aufklärungsarbeit in der Hauptstadt in eine neue Runde. Vor 5 Wochen erst hatte der Senat einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Nach dessen brisanten Aktenfunden in der vergangenen Woche ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen mehrere LKA-Beamte. In der Berliner Polizei selbst hat sofort eine Taskforce mit 14 Beamten die Arbeit aufgenommen. Und das Parlament hat sich nun doch auf einen Untersuchungsausschuss geeinigt, der ab Anfang Juli tagen könnte. Für Berlins sozialdemokratischen Innensenator Geisel diene die vielfältige Aufklärung vor allem einem Ziel.
Wir können den Anschlag nicht ungeschehen machen. Die eigentlich wichtige Frage ist, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus, um in Zukunft besser aufzustellen?
Monatelang hatte die Koalition sich gegen einen Untersuchungsausschuss ausgesprochen, vor allem, weil er zu lange brauche, um Erkenntnisse zu liefern. Sie hatte bisher allein auf den Sonderbeauftragten des Senats gesetzt, auf dessen Nachforschungen hin in der vergangenen Woche die Fälschungshinweise an den Tag gekommen waren. Auch die CDU als größte Oppositionsfraktion war auf Abstand zu einem Untersuchungsausschuss gegangen. Ein großer Teil der mutmaßlichen Behördenversäumnisse fielen in die Amtszeit von CDU-Innensenator Henkel. Durch die Fälschungsvorwürfe zeigten sich aber jetzt strukturelle Fehler in der Sicherheitsarchitektur, so begründete die Koalition ihr Umschwenken. Die grüne Innenexpertin Bayram begrüßte ausdrücklich, dass nunmehr alle Fraktionen hinter dem Ausschuss stehen.
Ehrlich gesagt bin ich jetzt auch sehr gespannt darauf, wie Herr Dregger dann den Zeugen Frank Henkel als früheren Innensenator eindringlich dort befragen wird.
Denn an die CDU dürfte turnusgemäß der Ausschussvorsitz gehen, deren innenpolitischer Sprecher Dregger klarstellte, dass es keinen Rabatt für einen CDU-Innensenator geben werde, ebenso wenig wie für dessen Nachfolger Geisel von der SPD, dessen Informationspolitik in den letzten Tagen Dregger heftig kritisierte.
Sie haben die ganze Polizei in Verruf gebracht dadurch. Und aufgrund welcher Erkenntnisse denn? Welches neues Erkenntnis gibt es denn heute?
Denn auch in der Sondersitzung blieben der Senator, sein Sonderbeauftragter und auch die Polizei viele Antworten schuldig. Im November 2016 war aktenkundig geworden, dass die Berliner Polizei sehr wohl die Möglichkeit gehabt hätte, gegen Amri vor dem Anschlag einen Haftbefehl zu erwirken. Warum dies nicht geschah, bleibt weiter offen. Nicht ausgeschlossen werden könne, so sagte es der Sonderbeauftragte des Senats, dass ein Beamter die falsche Einschätzung eines Kollegen korrigiert habe. Weil der ursprüngliche Bericht entfernt und die neue Version zurückdatiert wurde, spreche aber viel für eine bewusste Fälschung.
Christoph Reinhardt aus Berlin. Bombenanschlag heute in Bangkok am 3. Jahrestag des Militärputsches in Thailand. 24 Menschen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Attentäter sind bisher unbekannt. Dem Urlaubsland Thailand schadet solche Gewalt natürlich massiv. Aus Singapur, Holger Senzel.
Die Armee hat das Militärkrankenhaus im Herzen Bangkoks weiträumig abgeriegelt. Ermittler suchen nach Spuren. Der Sprengsatz war in einem Papierkorb am Eingang der Krankenhausapotheke explodiert. Die Folgen glimpflich. 24 Menschen in einem Warteraum für Veteranen wurden leicht verletzt, die meisten durch umherfliegende Splitter. Zunächst war von einer Gasexplosion die Rede, doch später fand die Polizei Drähte und Batterien, die zum Zünder eines Sprengsatzes gehörten. Es war eine Bombe. Wir haben Teile davon gefunden, sagt Polizeichef Srivara Rangsi Pramanakul. Mehr kann ich momentan nicht sagen. Wir werten jetzt die Aufnahmen aus den Überwachungskameras aus. Eine heiße Spur hat die thailändische Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen gehen in Richtung politische Dissidenten oder muslimische Separatisten im Süden des überwiegend buddhistischen Landes. Bemerkenswert ist jedenfalls das Datum des Anschlages. Auf den Tag genau vor 3 Jahren putschte sich Armeechef General Prayut Chan-o-cha an die Macht. Vorausgegangen waren wochenlange, teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den sogenannten Rot- und Gelbhemden, Anhängern und Gegnern der damals vom Verfassungsgericht entmachteten Premierministerin Yingluck Shinawat. Seit dem 22. Mai 2014 ist Thailand eine Militärdiktatur. Oppositionelle werden ohne Gerichtsurteil inhaftiert, die Rothemden, also Anhänger der früheren Premierministerin, gnadenlos verfolgt. Ein junger Mann etwa verschwand hinter Gittern, weil er bei Facebook mit einem roten Ball posiert hatte. Die Militärregierung hat für Ende des Jahres freie Wahlen versprochen, doch die Zweifel sind groß, ob die Armee tatsächlich bereit ist, die Macht wieder an das Volk abzugeben. Der Sprengsatz im Militärhospital in Bangkok explodierte wenige Wochen nach einem Autobombenanschlag an der thailändisch-malaysischen Grenze, bei dem 61 Menschen verletzt wurden. Im März hatte der Terror auch die Tourismushochburgen erreicht. Bei mehreren Anschlägen gab es 4 Todesopfer. Der Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen Thailands.
Holger Senzel aus Singapur. Nordkorea hat erneut eine Mittelstreckenrakete getestet. Es ist bereits der 8. Raketentest in diesem Jahr. Die Vereinten Nationen reagieren empört und ansonsten, man muss es sagen, wie gewohnt, mit der nächsten Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates, die für morgen angesetzt ist. Aus New York, Georg Schwarte.
No more. This is not playtime. This is serious.
Es reicht. Das alles sei kein Spiel, sondern bitterer Ernst. So klang das vergangene Woche Montag vor den Türen des UN-Sicherheitsrates. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley reagierte damals, vor 7 Tagen, auf den 7. Raketentest Nordkoreas. Heute, 7 Tage später, ist der 8. Raketentest Nordkoreas gerade ein paar Stunden alt. Und die Worte des nordkoreanischen UN-Botschafters vom vergangenen Freitag klingen noch etwas bedrohlicher.
The United States that should mind.
Die USA sollten nicht vergessen, die Fähigkeit zu einem atomaren Schlag Nordkoreas wächst beständig, solange wie die Amerikaner uns mit hässlichem Atomkrieg und Sanktionen bedrohen. Der jüngste Raketentest, der 8. dieses Jahres. Erfolgreich, sagt Nordkorea. Es handelte sich um eine Mittelstreckenrakete, die nach 500 Kilometern im Meer von Nordkorea versank. Das Problem, so Militärs, es handelte sich um eine Landversion einer Feststoff-U-Boot-Rakete, die, da sie anders als Flüssigstoffraketen nicht betankt werden muss, im Ernstfall schneller abgefeuert und in der Startphase überdies mit höherer Geschwindigkeit fliegt. Die USA, Japan und Südkorea alarmiert. Sie wollen morgen eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates. Wieder einmal. Südkoreas UN-Botschafter hört die Uhr förmlich ticken.
North Korea is at the final stage of nuclear weaponization. Time is running out and the clock is ticking towards the tipping point.
Das Rezept der Weltgemeinschaft bisher: Sanktionen und noch mehr Sanktionen. Seit 2006 wird Nordkorea mit UN-Resolutionen und Sanktionen überzogen. Das Ergebnis: überschaubar bisher. Nikki Haley, die UN-Botschafterin der USA, drohte in der vergangenen Woche allen Nationen, die bisher bestehende Sanktionen unterlaufen hätten, am Geschäft mit Nordkorea verdienen wollten, mit harten Konsequenzen. All denen sage ich, wir werden euren Namen publik machen, wir werden euch benennen und mit den gleichen Sanktionen belegen. Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un jedenfalls hat nach dem jüngsten Raketentest laut Staatsmedien die Massenproduktion dieses Raketentyps in Auftrag gegeben. Eine auf die Testrakete montierte Kamera hatte offenbar Fotos aus großer Höhe an die nordkoreanische Bodenstation übertragen. Die Welt, so wird Kim Jong-un zitiert, sehe von oben wunderschön aus. Die Welt unten aber macht sich Sorgen.
Georg Schwarte aus New York. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.